Letzte Woche haben wir ja unsere Predigtreihe zum Thema Glauben beendet und heute geht eine ganz neue Predigtreihe los. Und zwar zum Thema, was wir seit einem Jahr immer wieder bewegen, dass wir das eigentlich mal machen müssten und wann machen wir das denn endlich? Und ich hatte überlegt, mache ich zuerst Glauben oder jetzt das? Und dann war es zuerst der Glauben und die 11 Predigten sind jetzt rum und jetzt geht es wieder neu los. Das wären wahrscheinlich mindestens genauso viele Predigten. Und es geht nicht um die Kunst der Taubenzucht, sondern um den Heiligen Geist. Also die Predigtreihe trägt den Titel Der Heilige Geist. Und die ersten zwei Teile, also das wird wahrscheinlich ein Zweiteiler, hier die schöne Taube. Die erste Predigt heißt Die sieben Geister Gottes. Und für alle, die sich jetzt wundern, wir beten erstmal, ja. Vater, ich danke dir für diese neue Predigtreihe. Ich danke dir für dieses Thema, was dir so wichtig ist. Du sagst im Propheten Zacharja, glaube ich, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Herr, wir danken dir, dass du Geist bist und dass du deinen Geist in uns gibst und dass dieses Wort so oft in der Bibel vorkommt und wir leider so wenig eine Vorstellung davon haben, was das für eine wunderbare Person ist, der Heilige Geist, und was dein Wort alles über ihn aussagt. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu verstehen, zu hören, aufzunehmen und dran zu bleiben. Auch wenn vielleicht nicht so viele schöne Geschichten sind wie letzte Woche, Jesus, da einfach aus Begeisterung und aus Liebe zu dir die Ohren offen zu halten und das Herz wach zu halten und aufzunehmen, was du zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Wir tun dem ganzen Thema und dieser wunderbaren Person des Heiligen Geistes keinen Gefallen, wenn wir ihn reduzieren auf zum Beispiel Gaben oder Manifestationen oder sowas. Das ist nur selbst Gaben sind eigentlich, wenn man die Gesamtschrift sieht, nur ein Randthema, wenn es um die Herrlichkeit dieser Person geht, der Heilige Geist. Und Manifestationen sind so ein bisschen wie die Babyrassel, die geistliche Babyrassel, wenn du so ein kleines Baby hast und dann hast du da so eine Rassel und ist völlig fasziniert und will die Rassel und spielt damit und haut alles damit. Wenn dann ein paar Monate vergehen, irgendwann ist die Rassel nicht mehr faszinierend. Ja, da sind dann andere Sachen faszinierend. Bennett krabbelt auf den Küchentisch und da sind Knöpfe und da die Steckdose und die Rasse wird links liegen gelassen und genauso geht es auch um die geistlichen Manifestationen. Das fasziniert uns am Anfang besonders, dieses Gefühl und das Erleben und das wow, und jetzt habe ich hier gezittert und das war wie elektrischer Strom und da ist einer umgefallen und wir denken, wow, da muss ich hin und das muss ich unbedingt selber erleben. Aber Gott möchte, dass wir aus diesem Babyalter rauskommen. Und dass wir uns dem Heiligen Geist nicht nur als eine Kraft und als eine, eine unsichtbare Kraft irgendwie vorstellen, sondern dass wir uns ihm nähern als Gott. Und dass wir ihn verstehen als Gott. Mit ihm umgehen als Gott. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, da euch einfach zu öffnen und der Schrift gegenüber zu öffnen. Der Geist Gottes spielt sowohl im Neuen Testament als auch im Alten Testament eine riesengroße Rolle. Ich habe das mal nachgeguckt. Dieses hebräische Wort im Alten Testament, das ist ja hauptsächlich auf Hebräisch geschrieben, steht dieses Wort Ruach. Das haben viele von euch bestimmt schon mal gehört. Und das kommt, und das kann übersetzt werden mit Geist, Wind, Hauch, Odem, Luft und auch Schnauben. Und wird im Alten Testament 198 Mal als Geist übersetzt. Im Neuen Testament steht das griechische Pendant dazu, Pneuma, und kann genauso auch als Geist, Hauch, Odem und Wind übersetzt werden und wird insgesamt 360 Mal als Geist übersetzt. Also, obwohl das Neue Testament ja von der Schrift her wesentlich kürzer ist als das Alte Testament, finden wir dann, dass der Heilige Geist eine entscheidende Rolle spielt und dass seit Pfingsten wir in einem Heilig-Geist-Zeitalter leben. John Owen hat das, glaube ich, habe das aus einer Predigt aus dritter Hand, weiß es nicht, ob das wirklich stimmt, aber John Owen, der große Puritaner, hatte auch ein paar theologische Fehllagen, aber gut, egal. Der große Puritaner hat, ja, Roche, der lacht schon, wir fahren nach Hamburg, ja. Entschuldigung, das war ein Insider. Hat gesagt, dass im Alten Testament das Zeitalter war, wo Gott der Vater abgelehnt wurde, dass zur Zeit des Neuen Testamentes, als das geschrieben wurde, Gott der Sohn abgelehnt wurde und dass wir jetzt in einem Zeitalter leben, wo Gott der Geist abgelehnt wird. Und schon allein die Zahl, wie häufig das vorkommt im Neuen Testament, sollte uns aufhorchen lassen und sollte uns nicht einfach nur schnell irgendwie, wir wollen nicht da irgendwie schnell drüber lesen und schnell, ach so, Geist, Gaben, zack, bumm, und dann gehen wir über zum nächsten Thema, sondern wir möchten, unser Glaube soll fundiert sein, soll ein Fundament haben. Wir wollen wissen, was wir glauben. Wer ist das, der Heilige Geist? Was macht ihn aus? Es ist wichtig, dass wir mit Fragen an Themen herangehen, dass wir uns auf die Suche begeben, dass wir anfangen zu forschen und dann noch tiefer hineinzusteigen. Als wir in der Offenbarungslehre schon über die sieben Geister Gottes gesprochen hatten, da war der eine oder andere ganz verwundert und schockiert, dass jetzt der eine Heilige Geist auf einmal in sieben Geister aufgeteilt wird. Aber wir gehen da jetzt mal gemeinsam hin in die Offenbarung, Kapitel 5. Offenbarung, Kapitel 5, Vers 6. Diese beiden Kapitel, Kapitel 4 und Kapitel 5, sind ganz besondere Kapitel in der ganzen Bibel eigentlich. Johannes hat da eine Vision, oder er ist im Geist, sagt die Bibel, das ist auch interessant, aber da kommen wir später dazu in Predigt 8 oder 9 oder 10. Er war im Geist am Tag des Herrn und er wurde entrückt weggenommen und hat den himmlischen Thronsaal gesehen. Er wurde quasi in eine andere Dimension entrückt und hat den Thronsaal Gottes gesehen, und Gott nimmt ihn da mit hin, um ihm zu zeigen, wie das Ende dieser Weltzeit aussehen wird. Was? Und er soll aufschreiben, was für die Christen wichtig sein wird. Das ist der Grund, weshalb wir die Offenbarung haben. Um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Offenbarung 1, Vers 1. Und er sieht den Thronsaal Gottes, und in Kapitel 4 beschreibt er ihn, die Herrlichkeit des Vaters auf dem Thron, wie ein Jaspis, wie ein Sardisstein. Das ist also ein pulsierend rotes, lebendiges Feuer, was da auf dem Thron sitzt. Ja, er pulsiert vor Liebe, unser Gott. Und dann geht es um die Endzeit, und er sieht diese, jetzt fange ich schon wieder an, über Offenbarung zu lernen, er sieht dieses Buch mit den sieben Siegeln, die Schriftrolle, was niemand öffnen kann, weder am Himmel noch auf Erden, kein Engel, niemand kann das öffnen. Und dann kommt die berühmte Stelle, weine nicht, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda. Und dann dreht er sich um und sieht inmitten des Thrones, das heißt inmitten des Vaters, da wo der Vater ist, in ihm, in dem Vater, in dieser lebendigen Flamme der Liebe, ist ein Lamm wie geschlachtet. Und das lesen wir jetzt. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Hier haben wir, in den ersten zwei Predigten werde ich auch ein ganzes Stück auf die dreieinige Gottheit eingehen, die wir in der Bibel ergreifen können. Und das ist einer der Verse. Es gibt ganz viele Verse, wo alles in einem zusammengefasst ist. Und hier haben wir das zum Beispiel auch. Es ist der Vater, im Vater ist der Sohn und im Sohn ist der Geist. Sie sind eins. Und es wird dann noch richtig spannend. Wir schreiben erstmal die Schriftstelle hier hin. Offenbarung 5, Vers 6. Und diese sieben Geister Gottes kommen nicht das allererste Mal in der Bibel vor. Also es gibt noch eine Stelle in Offenbarung Kapitel 1. Vers 4 ist das da. Aber die kommen auch schon ganz viel, also viel früher, ein paar Jahrhunderte eher vor. Jesaja 11, Vers 2, auch eine ganz berühmte Schriftstelle. Und da sehen wir nochmal diesen siebenfältigen Heiligen Geist. Ich werde das dann gleich noch versuchen zu erklären, dass er eins ist, aber trotzdem sieben ist. Sieben ist ja die Zahl der Vollkommenheit, der göttlichen Vollendung. Aber da kommen wir gleich hin. Jesaja 11 ist eine Prophetie auf den Messias, die zentral ist und im Neuen Testament ganz oft wiederholt wird von Paulus und Petrus. Und wir lesen mal 1 bis 3. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen. Sowohl die Juden als auch wir als Christen sehen das als eine eindeutige Prophetie hin auf den Messias. Und wir wissen, sie wurde erfüllt in Jesus. Stumpf Isais bedeutet, dass das Isai war der Vater von David. Das Haus Davids war, da heißt es, war nur noch ein Stumpf. Das heißt, das, was früher mal geblüht und gewachsen war und groß geworden war, ist abgehackt worden. Nichts mehr ist davon übrig, aber nur noch das Wurzelwerk ist unten drunter irgendwie vorhanden. Und aus diesem Stumpf, diesem Baumstumpf, tut Gott etwas Neues. Und da kommt jemand hervor und auf dem wird ruhen der Geist des Herrn. So, und weil der Heilige Geist ja als Taube symbolisiert wird, nach der Taufe von Matthäus Evangelium, nach der Taufe von Jesus, kam der Heilige Geist auf ihn wie eine Taube. Ja, das heißt nicht, dass da eine Taube auf ihn geflogen ist, wie in den Jesusfilmen, so eine weiße Taube, hell angestrahlt, sondern wie eine Taube. So, das heißt, die Taube ist ein Bild, ist der Heilige Geist ist nicht tatsächlich ein Vogel. Ja. So, das ist so die Überschrift, der Heilige Geist. Um den geht es hier in dieser Predigtreihe. Jesaja 11, Vers 2, Offenbarung 5, Vers 6 sind die zentralen Bibelstellen. Und jetzt werden wir die nächste Zeit damit verbringen, diese sieben Geister Gottes unter die Lupe zu nehmen. Schon eine Viertelstunde vorbei. Na gut, vielleicht werden es ja doch drei Teile. Halleluja. Vielleicht noch ganz kurz was zur Dreifaltigkeit der Gottheit. Ich sage bewusst nicht Dreieinigkeit, weil ich finde, dass man kann, Thomas spricht immer von Dreieinigkeit, ich sage immer die Dreifaltigkeit. Dieser siebenfältige Heilige Geist offenbart die Dreieinigkeit. Nämlich in diesen Paaren, was ich vielleicht, ihr habt bestimmt durchgezählt, ob es wirklich sieben sind. Ja, wer hat es gemacht? Ja, okay, gut. Ein paar nicken, gut. Sind wirklich sieben, ja. Und der erste ist eine Art Überschrift, der Geist des Herrn. Und dann offenbart der siebenfältige Heilige Geist. Ich sage euch das einfach schon mal vorher, damit ihr ein bisschen begeisterter seid. Ja. Das erste Paar offenbart den Vater. Ich schreibe das mal hier hin. Ich kürze mal ab. Der Vater ist durch den Geist der Weisheit und des Verstandes offenbart. Der Heilige Geist, den haben wir, finden wir hier oben. Ich Ich weiß, ihr müsst dranbleiben, es ist wie in der Schule. Der Heilige Geist und der Sohn wird durch den Geist der Erkenntnis und den Geist der Furcht des Herrn offenbart. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Dreieinigkeit erklärt, und irgendwie scheitern sie alle. Ich will heute noch eine in den Ring werfen. Als Möglichkeit, es gibt ja da hier wie Wasser, Schnee und Eis und Sonne, Strahl und Wärme und sowas, oder Sonne, Licht und Wärme oder so. Ich möchte heute eine weitere in den Ring werfen. Der eine oder andere kennt sie vielleicht von mir schon. Hier unten habe ich den Sohn vergessen. Vater, Heiliger Geist und Sohn. Der Vater ist der Gedanke. Der Heilige Geist ist der Atem, wie das Wort schon sagt, Ruach. Und der Sohn ist das Wort. Der Vater ist der Ursprung. Der Heilige Geist ist die Kraft und derjenige, der es übermittelt. Und der Sohn ist der, der es darstellt. Und in sich sind sie eins. Nehmt das mal mit nach Hause, könnt ihr durchdenken. Wir fangen jetzt mal an mit dem ersten der sieben Geister. Und das ist der Geist des Herrn. Geist des Herrn schreibe ich mal hin. Was bedeutet das, der Geist des Herrn? Das bedeutet ganz einfach, dass der Heilige Geist der Herr selber ist. Der Heilige Geist ist Gott höchstpersönlich. Er ist nicht irgendwie eine anonyme New Age Power, die durchs Weltall fliegt und die ich nur irgendwie anzapfen muss, sondern er ist die Person Gottes selbst. Er ist ein Teil, schon wenn ich sage Teil, das kann man eigentlich nicht sagen, er gehört zur Gottheit. Es ist der Geist des Herrn, das heißt der Geist von Jahwe. Ruach Jahwe steht da im Hebräischen. Der Geist von Jahwe. Und das ist so wunderbar zu sehen, dass wir nämlich in dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir haben einen Körper, wir haben eine Seele, aber genauso wie Gott sind wir ein Geist. Du hast eine Seele, du hast einen Körper, aber du bist ein Geist. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Ich will überhaupt nicht hier jetzt irgendwie in die gnostische Richtung gehen und sagen, Seele und Körper, das ist alles gar nicht wichtig, überhaupt nicht. Aber der Kern unseres Wesens ist Geist. Lass uns mal die berühmte Stelle zu dem Thema aufschlagen, 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Es ist immer so schön, wenn man irgendwie eine geistliche Theorie aufstellt und dann ein Bibelvers hat und dann, da steht schon alles drin. So, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Herr, 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr ist der Geist und der Geist ist der Herr. Ganz einfach. Gott ist Geist, steht doch in Johannes Kapitel, wo habe ich das hingeschrieben? Johannes Kapitel 4, da an der Stelle, ja, 4 Vers 24. Da redet Jesus mit der Samariterin und er spricht genau dasselbe aus. Er sagt, Gott ist Geist. Und das bedeutet im Umkehrschluss, die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Der Herr ist der Geist. Was bedeutet das für uns? Jetzt so im Alltäglichen, heute, für unsere Frömmigkeit. Wenn der Heilige Geist Gott ist, verdient er, so behandelt zu werden wie Gott. Erstes Mal müssen wir ihm bewusste Aufmerksamkeit schenken. Ja, das passiert leider oft also nicht überall, aber in manchen Kreisen, die theologisch relativ unausgewogen sind, aus einer gewissen Angst und Furchtsamkeit gegenüber Missbrauch mit dem Heiligen Geist, was nicht funktioniert. Man kann den Heiligen Geist nicht missbrauchen, aber wir nehmen das jetzt einfach mal, diesen Terminus. Und aus Angst davor wird das so gut wie komplett ausgeklammert. Aber er verdient unsere Aufmerksamkeit. Paulus sagt in 2. Korinther 13, Vers 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Die Gemeinschaft. So wie du mit deinem Partner oder mit einem guten Freund Gemeinschaft hast, so sollst du mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben. Und dann geht die große theologische Debatte los. Ja, aber in der Bibel steht ja nicht, dass man mit dem Heiligen Geist reden darf. Wenn jemand mit so einem Unsinn ankommt, dann sage ich immer, also das muss ich mich immer beherrschen und dann mich in Selbstbeherrschung üben, nicht irgendwie laut zu werden oder einfach wegzugehen. Jesus sagt, der Heilige Geist ist euer Lehrer, er ist euer Tröster, er ist euer Fürsprecher, er ist derjenige, der dir zur Seite steht, aber du darfst nicht mit ihm reden. Wenn Jesus sagt, er ist euer Lehrer, er lehrt euch alle Dinge, dann fordert er die Jünger geradezu dazu auf, redet mit ihm, sprich mit ihm, hab Gemeinschaft mit ihm. Weil die Juden haben gelernt über Fragen stellen. Und das Verrückte war, die haben auch geantwortet mit einer Frage. Das wäre wie, wenn ich sagen würde, was ist 5 plus 5? Und der Schüler sagt, was ist 8 plus 2? So haben die geredet und die haben ständig mit Fragen hin und her ihre Antworten sich gegenseitig gegeben. Das sieht man auch ganz interessant, besonders im Matthäus-Evangelium, wo diese semitische Redeweise ganz stark, also das, was komplett durchdrungen ist von dieser semitischen Redeweise. Jesus wird gefragt, in welcher Autorität tust du diese Dinge? Und seine Antwort ist, woher war die Taufe des Johannes? Von Gott oder von Menschen? Jesus wird gefragt im Lukas-Evangelium, was ist das höchste der Gebote? Jesus sagt, wie liest du? So, er antwortet mit einer Frage und jetzt daher zu kommen und zu sagen, der Heilige Geist ist da und er tröstet dich und er ist bei dir, aber du darfst nicht mit ihm reden, ist Schwachsinn. Ich kann es nur so betiteln. Der Heilige Geist verdient unsere Aufmerksamkeit, er verdient unsere Gemeinschaft, er verdient unsere Hingabe an ihn als Person. Er verdient, dass wir ihm gehorsam sind. Das wird dann später noch spannend, wenn es um den Geist des Rates geht. Ach gut, ich will nicht vorgreifen. Er verdient unsere Ehrerbietung, unsere Anerkennung. Er verdient es, mit Wertschätzung behandelt zu werden. Die Bibel geht so weit, dass sie dann, dass Paulus sogar sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Was nichts anderes bedeutet, verärgert ihn nicht, verstimmt ihn nicht, bringt ihn nicht in eine schlechte Stimmung. Das ist, was betrüben bedeutet. Macht ihn nicht traurig. Und er zitiert da auch wieder aus Jesaja, wo es heißt, sie betrübten meinen Heiligen Geist, darum wandte ich mich ihnen zum Feind. Also Gott ist die Sache echt wichtig. Und er möchte, dass wir den Heiligen Geist gut behandeln. Wie Jesus sagt, die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist, wenn der Heilige Geist gelästert wird. Was das ist, das werden wir heute, da kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen in der Predigtreihe, aber das würde, glaube ich, heute den Rahmen sprengen. Halleluja. Lass uns mal Johannes Kapitel 16 aufschlagen. Johannes 16, Vers 13 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns verbindet. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns Zugang zur Gottheit gewährleistet, ist komisch, aber der uns Zugang zur Gottheit schenkt. Dankeschön. Er ist derjenige, durch den wir die Verbindung haben zu Gott, dem Vater. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Woher weißt du, dass Gott dich liebt? Woher kommt dein inneres Zeugnis, dass du Kind Gottes bist? Vom Heiligen Geist. Erster Korinther Kapitel 2. Ihr merkt schon, ihr müsst ein bisschen mehr dranbleiben als sonst. Aber ich kann euch noch dazu ermutigen. Erster Korinther Kapitel 2. 11 und 12. Da heißt es, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen? Oder, also hier haben sie dieses Wort Gedanken eingeschoben. Na gut, ich lese es mal mit den Gedanken. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen könnten, was uns von Gott geschenkt worden ist. Der Heilige Geist ist der Geist des Vaters selbst, der Geist, der aus Gott ist. Und den, sagt Paulus, haben wir empfangen und deshalb wissen wir, was im Herzen des Vaters ist. In Vers 10 heißt es, glaube ich, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Heilige Geist ist in den Tiefen Gottes. Und genau dieser Geist, der die Tiefen Gottes erforscht, und erforscht bedeutet nichts anderes, ist, er weiß das schon, er ist ja selbst Gott, und er kennt sich mit Gott aus. Ja, er ist Experte im Bereich Gott. Kein Mensch, kein John Owen, und keiner, kannst du so viele Bücher lesen, wie du willst, der Heilige Geist ist Profi. Und der kommt jetzt in uns rein und sorgt dafür, dass genauso wie er Gott kennt, auch wir Gott kennenlernen. In diesem Abschnitt zitiert Paulus wieder Jesaja. Irgendwie, Jesaja scheint es irgendwie mit dem Heiligen Geist zu haben, ich weiß auch nicht. Da sagt er, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und dann sagt Paulus im nächsten Vers, uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Geist. So, wenn du Gott mehr kennenlernen möchtest, wenn du wissen willst, weil er dieser unsichtbare jemand ist, der dich erschaffen hat, der das Universum gemacht hat, also das ist schon eine interessante Person. Wir können uns ja viele interessante Persönlichkeiten vorstellen, irgendwelche Prediger, die ich mal gern treffen würde, aber wenn es eine Person gibt, die ich näher kennenlernen will, dann ist es ja wohl Gott. Und der Heilige Geist vermittelt uns dieses Wissen und diese Offenbarung, weil er Gott selbst ist. Der Vater ist der Ursprungsgedanke. Der Sohn ist das Wort, welches die Gedanken verkörpern möchte. Und der Heilige Geist macht es wahrnehmbar für uns. Er ist der Geist des Herrn. So, und jetzt kommen diese drei Paare, mit denen geht es jetzt los. Das war Punkt 1, ja? Der Geist des Herrn. Und jetzt. Und noch eine halbe Stunde. Die Gäste erschrecken jetzt, wie lange bei uns die Predigten gehen, ja. Halleluja. Ich war in anderen Gemeinden, habe da gepredigt und dann haben sie mir gesagt, wie lange die Predigt gehen darf. Und ich war erschüttert, ja. Ich dachte fast, ich falle vom Glauben ab. Okay, zweitens, er ist der Geist. Der, was war als erstes? Weisheit. Der Weisheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit. Paulus nennt ihn übrigens auch so in Epheser Kapitel 1, Vers 17. betet er für die Epheser, dass sie den Geist der Weisheit empfangen. So, der Geist der Weisheit. Ruach Chokma. Für die, die es genau wissen wollen. Ihr könnt das aber auch nachschlagen. Oder Thomas fragen, der hat da so eine App. Wenn wir uns vorstellen Weisheit, ist das, wo die meisten von uns dran denken, ist, wenn ich irgendein Problem habe, wie wir vorhin gebetet haben, Herr, gib ihm Weisheit. Das bedeutet, wir wenden Weisheit an als einen Begriff, wenn wir nicht mehr so richtig weiter wissen, dann haben wir irgendwie eine kluge Idee und dann, also Gott gibt uns Weisheit und das bedeutet, wir haben tolle Ideen, wie wir jetzt das Problem lösen können. Aber wenn du in der Bibel mal Weisheit mal in deiner Konkordanz nachschlägst oder in dein Bibelprogramm eingibst und dir die Stellen anguckst und was vom Zusammenhang da steht, wirst du schnell merken, das hat überhaupt nichts. Das biblische Verständnis von Weisheit hat gar nichts mit unserem Verständnis von Weisheit zu tun. Da ruft die Weisheit zum Beispiel. Die baut ein Haus, die Weisheit. 7 Säulen hat sie sich ausgehauen. Ganze Menge Arbeit. Und dann, wenn du nochmal näher forschst, wirst du sehen, es gibt 2 Arten von Weisheit. Die irdische Weisheit, die ist irdisch, seelisch, dämonisch, sagt Jakobus. Und dann gibt es die Weisheit von oben. Also hier geht es nicht darum, irgendwie schwere Rätsel zu lösen und ganz viel Weisheit zu haben, sondern die Weisheit Gottes und auch der Geist der Weisheit ist das Grundgerüst auf der das Reich Gottes aufgebaut ist. Es ist wie wenn ein Hochhaus gebaut wird, Trump Tower oder irgendein großes Hochhaus, ja. Das allererste, was gemacht wird, ist also wird ein tiefes Fundament gelegt und dann auf das Fundament wird ein Stahlgerüst gebaut und das sieht aus wie ein Skelett. Da sind keine Wände, keine Böden, gar nichts drin, da sind nur Stahlbalken. Und dieses Stahlgerüst, das ist die Weisheit Gottes im Reich des Herrn. Die Weisheit Gottes hält das Reich Gottes zusammen, ist das innere Skelett, was Frömmigkeit und Leben mit Jesus ausmacht. Und der Heilige Geist, der Geist der Weisheit, vermittelt uns diese Weisheit. Wenn ihr euch jetzt dafür interessiert und denkt, Mensch, das müsste ich doch mal nachschlagen, und dann könnt ihr das gern tun, besonders in Sprüche 8, Vers 9. Sprüche 8 und 9, also beide Kapitel, gehen nur um dieses Thema. Allgemein das ganze Buch der Sprüche, da geht es um Weisheit, heißen ja auch die Weisheitssprüche Salomos. Und da ist es ein Riesenthema. Aber nicht nur im Alten Testament und in den Sprüchen, sondern auch im Neuen Testament. Hab ja auch schon Jakobus zitiert. Und wenn wir das betend lesen, besonders Sprüche 8, sehen wir ganz schnell Jesus da drin. Da heißt es zum Beispiel, da sagt die Weisheit selbst, als noch nichts geschaffen war, als der Grund der Erde noch nicht gelegt war, da war ich Schoßkind beim Vater, also war ich Schoßkind bei Gott, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde. So, da sehen wir, dass da schon eine Vater-Kind-Beziehung war und dass die Weisheit wesentlich mehr jetzt brauche ich aber Weisheit. Soll ich das studieren oder soll ich das studieren? Oder soll ich dahin in Urlaub fahren oder dahin in Urlaub fahren? Komm, wir beten mal. Das ist wesentlich mehr. Das Grundgerüst, das Stahlskelett für das Reich Gottes. Lass uns mal Jakobus aufschlagen. Der ist hinter Hebräer, ne? Der versteckt sich immer vor mir. Jakobus 3, Vers 13 bis 17. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Also allein nach diesem Vers müsste man schon mal Stopp machen und mal ganz langsam zurückspulen und wirklich Wort für Wort. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Das heißt, Weisheit hat mit drei Dingen schon mal zu tun. Mit gutem Wandel, mit Werken und mit Sanftmut. Keiner von uns hätte das mit Weisheit in Verbindung gebracht, außer maximal die Werke vielleicht. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Halleluja. Das sind die Qualitäten, die der Geist der Weisheit bringt. Und die der Geist der Weisheit in deinem Herzen formen möchte. Reinheit. Friedfertigkeit. Gütig sein. Sich etwas sagen zu lassen. Oh, das ist ein Thema, ja. Das ist ein Thema. Sich etwas sagen lassen. Voll von Barmherzigkeit sein. Gute Früchte zu bringen, unparteiisch zu sein, frei von Heuchelei. All diese Dinge wird der Geist der Weisheit in dir wirken. Man könnte also sagen, der Heilige Geist übermittelt, transportiert das Wesen des Herzens Gottes. Weil das sind ja alles Beschreibungen von Gott, von Jesus. Und der Heilige Geist übermittelt das und bringt das in dein Herz hinein. Sprüche Kapitel 1. Also das erste Paar will ich heute noch schaffen. Sprüche 1. Sprüche sind ein ganz interessantes Buch. Früher hat mich das immer verwirrt, weil es dann immer steht, der Tor, und dann kommt ganz viel Schlechtes, und der Weise, dann kommt ganz viel Gutes. Und ich dachte immer, Gott bestraft die Dummen. Aber dann steht im 1. Korinther wieder, Gott hat das Törichte der Welt auserwählt und das Weise der Welt verworfen. Also was ist denn jetzt? Und die Antwort findest du eben darin, göttliche Weisheit und irdische Weisheit. Der Tor ist nicht jemand, der dumm ist oder einen geringen Intellekt hat, sondern der Tor, das allererste Wesen des Toren ist, der spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Da ist kein Wissen beim Höchsten. Ich kann machen, was ich will, er wird mich nicht bestrafen. Das ist der Tor. Der sündigt mit Frieden. Wenn immer du jemanden siehst, der sündigt und dabei Frieden hat, kannst du sicher sein. Und dieser Friede kommt nicht vom Heiligen Geist, der kommt vom Dämonen, vom Teufel. Der Tor spricht in seinem Herzen, da ist kein Gott. Es gibt kein Wissen beim Höchsten. Und der Tor ist stolz und aufgeblasen und unabhängig von seinem Schöpfer. Und deshalb wird er gerichtet. Aber der Weise, der die göttliche Weisheit trägt, der sich etwas sagen lässt, der sanft ist, der unparteiisch ist, der barmherzig ist, der wird gesegnet. So. Und wenn man in Sprüche Kapitel 1, wo haben wir ja, Vers 20 bis 23, lasst uns das mal lesen. Die Weisheit ruft draußen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Auf den Plätzen, im ärgsten Straßenlärm schreit sie. An den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben? Und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Halleluja. So, hier sehen wir die Verbindung. Wenn wir sagen, Gott ist die ultimative Weisheit, dann ist hier ganz eindeutig zu sehen, die Verbindung zwischen Geist und Wort. Und wieder hast du die dreieinige Gottheit vereint Ich will meinen Geist euch hervorströmen lassen. Das ist der Heilige Geist. Und ganz oft im Reich Gottes, und auch hier wieder sehen wir, dass ein Empfangen des Guten immer zusammenhängt mit einem sich Abwenden vom Bösen. Es geht nicht zwei Dinge gleichzeitig, sondern um die Weisheit zu empfangen und den Geist hervorströmen zu lassen und die Worte der Weisheit annehmen, muss ich den anderen Geist ablehnen, die irdische Weisheit zurückweisen und die Worte des Feindes in den Wind schlagen. Ich kann nicht bei beiden wohnen. Sonst sind wir wie die Baalspriester, ja? Wie lange, nee, nicht die Baalspriester, die Israeliten zur Zeit von Elia. Wie lange hinkt ihr auf zwei Seiten, ja? Einmal dahin, einmal dahin, ein Fuß dort, ein Fuß dort. Wie lange hinkt ihr auf zwei Seiten? Halleluja. Der Heilige Geist möchte uns die Weisheit Gottes ins Herz legen. Sie uns demonstrieren. Er will uns zeigen, wie herrlich und wie wunderbar und anbetungswürdig das ist, dass Gott Weisheit hat. Wisst ihr, diese Dinge sind ja nicht geschrieben, dass wir die abhaken theologisch und jetzt wissen wir Bescheid, sondern sie sind geschrieben, dass wir sie nehmen ins Gebetskämmerlein und dass wir und sagen, Gott, gib mir Faszination an deiner Weisheit. Ich will nicht einfach nur drüber Bescheid wissen und meine theologischen Notizbücher ja da reihenweise auffüllen, sondern ich möchte fasziniert sein von deiner Weisheit, von deiner Güte, von deiner Sanftmut, von deiner Barmherzigkeit. Das soll mein Herz berühren, es soll etwas ausmachen in mir, einen Unterschied machen. Nicht nur mein Kopf soll irgendwie gefüllt sein und weiß das alles, sondern es soll mich faszinieren und in die Anbetung bringen. Kommt, das letzte, das hier, den dritten schaffen wir noch. Der Geist des Verstandes. Der Geist des Verstandes. Vielleicht denkst du jetzt, hä? Das ist doch ein Widerspruch. Ist es nun entweder der Geist oder der Verstand? Nee, es ist der Geist des Verstandes. Ruach bin Juha. Das Wort Verstand kann auch übersetzt werden mit Verstand, Verstehen, Unterscheidung. Und ich sage es gleich mal zum Anfang, es ist nicht der Intellekt gemeint. Sorry für alle die Denker unter uns. Gott hat überhaupt nichts gegen deinen Intellekt und er findet das auch gar nicht schlimm. Wenn du nachdenkst und studierst und logisch schlussfolgerst, die Bibel redet ja sehr viel von Pragmatismus und von Logikos, ja, haben wir auch bei Thomas gehört in der Predigt. Aber hier ist etwas anderes gemeint, denn dieses Wort kann nicht nur mit Verstand und Verstehen übersetzt werden, sondern auch mit Unterscheidung. Der Herr möchte durch seinen Geist, durch den Geist des Verstandes, dein Denken beeinflussen. Nicht in dem Sinne von, ohne dass du es merkst, ja, so wie so eine Marionette und dann manipuliert er dich, das macht der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist wird dich nie manipulieren. Ich bin auch der Überzeugung, dass Gott uns nicht manipuliert. Muss ich aufpassen, dass ich ja. Halleluja. Gott manipuliert uns nicht. Er geht nicht irgendwie durch eine Hintertür und dann drückt er ein paar Knöpfe, was dann bei uns was auslöst, was er dann will. Das macht er nicht. Er übergeht unseren freien Willen nicht. Davon bin zumindest ich überzeugt. Aber er möchte, dass unser Verstand, unser Denken, unsere Denkweise, die Bibel sagt auch besonders im Neuen Testament, unser Sinn, das bedeutet nichts anderes als Denkweise, dass es gesegnet und verwandelt und verändert wird. Gott will nicht, dass du deinen Verstand ausschaltest. Der eine oder andere sagt vielleicht, ach Manu, das wäre so schön gewesen. Nein, Gott möchte nicht, dass du deinen Verstand ausschaltest. Er will, dass du ihn aktiv gebrauchst. Aber unter der Autorität des Geistes des Verstandes. Und das ist eine gesegnete Autorität. Entfesseltes Denken, ja, die Gedanken sind frei. Das haben wir seit 300, 400 Jahren bei uns, 300 Jahren in unserem Land, Humanismus und ich in der Zeit, als die Leute auf einmal wegen der Versorgung und der Industrialisierung auf einmal hatten die Zeit für andere Sachen, für Nachdenkereien und dann sind diese ganzen abstrusen Theorien entstanden, die heute noch unsere Gesellschaft predigen, der ganze Humanismus und so weiter. Das ist entfesseltes Denken, was aus der Ich-Perspektive herauskommt, wo der Mensch das Zentrum ist. Und dass dieses Denken ist dasselbe Denken, was der Teufel in seinem Herzen hatte, der gesagt hat, ich will über den Wolken sitzen, ich will meinen Thron über den Thron Gottes setzen, ich möchte derjenige sein, der in Kontrolle ist. Aber das ist eine Lüge, weil nur einer Gott ist. Und wir sollten, unser Denken soll dahingehend erneuert werden, dass es auf Gott zentriert und ausgerichtet ist. Und er möchte unseren Verstand verändern und segnen, unsere Denkweise verändern und segnen, dass wir unterscheiden können. Lass uns mal Kolosserbrief aufschlagen. Wir gehen heute kreuz und quer durch die Bibel. Kolosserbrief. Jana, können wir mal hinten die Tür aufmachen? Mir ist irgendwie warm. Ist euch auch warm? Kolosser 1, Vers 9 ist eines der apostolischen Gebete. Apostolische Gebete heißen apostolische Gebete, weil sie Apostel gebetet haben. So, das ist das ganze Geheimnis dahinter. Und weil die in der Bibel sind, kannst du dir immer mit so einem Augenzwinkern beten und mit so einem Lächeln gegenüber Gott, weil du weißt, der muss das ja eh erhören. Also wenn das kein Gebet nach dem Willen des Herrn ist, dann was ist dann ein Gebet nach dem Willen des Herrn? Das kannst du also immer sicher sein, Gott will das wirklich erhören, sonst wäre es nicht in der Bibel. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen, da steht Pneuma, Geist, in aller geistlichen Weisheit und Erkenntnis. Paulus betet, dass wir erfüllt werden mit geistlicher Weisheit und Erkenntnis. Warum? Damit wir Genau, geistliche Weisheit. Der Heilige Geist bringt uns Weisheit, er bringt uns Erkenntnis, er verändert unser Denken, damit wir würdig wandeln können, damit ihr dem Herrn würdig wandeln könnt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Und es gibt noch Also diese geistliche Weisheit gibt uns der Herr, der Heilige Geist bringt uns Weisheit, bringt uns Verstand, damit wir seinen Willen erkennen. Das war die Connection. Ich habe jetzt gerade gesucht, warum habe ich mir das aufgeschrieben? Damit wir seinen Willen erkennen, gibt er uns geistliche Weisheit und Einsicht. Er möchte, dass wir uns für das Gute und das Richtige, das Wohlgefällige entscheiden können. Und Paulus betet dafür, das heißt, das ist ein Indiz, das passiert nicht automatisch. Es passiert nicht automatisch. Unser Glaube ist nicht eine reine Wortreligion, wo wir ins Buch reingucken, aha, das und das und das muss ich machen und dann passt das, sondern es ist Wort und Geist. Der Heilige Geist möchte uns führen und leiten und uns demonstrieren oder uns offenbaren in unserem Denken, dass wir eine gute Entscheidung treffen, die seinem Willen entspricht. Er umgeht nicht unseren Willen, sondern er offenbart uns den Willen des Vaters, dass wir eine gute Entscheidung treffen. Römer 12, Vers 2, Thomas hat drüber gepredigt, wir schlagen es trotzdem noch kurz auf. Du hast die Bibelstelle ja nicht gepachtet. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens oder Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gott wohlgefälliges Denken erkennt, was der Wille Gottes ist. Und das möchte der Heilige Geist dir zeigen. Also der Geist des Verstandes ist ja nicht für Matheaufgaben oder irgendwie, dass du ganz besonders gut im Schach bist. Ja, ich habe es probiert die letzten Tage immer mal wieder. Es ist manchmal in die Hose gegangen. Sondern er gibt, der Geist des Verstandes ist uns gegeben und der Heilige Geist möchte uns unseren Verstand segnen, dass wir erkennen, was sein Wille ist und was nicht sein Wille ist. Das hat mit dem alltäglichen Leben zu tun. Und den brauchst du auf jeden Fall. Weil es gibt Dinge, die sind im Wort Gottes nicht eindeutig geregelt. Da kannst du nicht sagen, na, es steht geschrieben, Filme ab 16 darfst du nicht mehr gucken. Das steht da einfach nicht. Es gibt Dinge, die stehen nicht im Wort Gottes und da brauchen wir den Beistand des Heiligen Geistes, um den Willen Gottes zu erkennen und zu verstehen. Okay. Puh, jetzt bin ich ganz schön in Schwitzen gekommen. Zu prüfen, genau, die Erneuerung des Denkens bewirkt der Heilige Geist in und mit uns, um zu prüfen, was der gute und wohlgefällige Gottes ist, Wille Gottes ist. Moment. Wenn wir nochmal in den Kolosserbrief gehen. Warte mal, ich habe hier einen Fehler. Ich habe mir die falsche Bibelstelle aufgeschrieben. Ist das Epheser? Ist egal. So, Gott stärkt unseren Verstand und möchte ihn unter die Leitung seines Geistes bringen und gebrauchen. Der Verstand gehört nicht auf den Thron in unserem Leben, aber er sollte auch nicht verteufelt werden. Ja, Amen. Nüchternheit bedeutet klar zu denken, Entscheidungen zu treffen, aber ohne gleichzeitig Gefühle zu verteufeln. Ja, das ist wieder das andere Extrem. Komm, wir beten mal. Vater, ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir für den Geist des Herrn, der Weisheit, des Verstandes. Wir danken dir, dass wir Zugang haben zu diesen Schätzen, die in der Gottheit selbst liegen. Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und uns hat das offenbart. Uns macht das, wir können es verstehen, weil er gnädig und barmherzig mit uns ist. Wir danken dir für diese 7 Geister Gottes. Und ich preise dich, wunderbarer Gott. Und ich bitte dich, dass du uns in den nächsten Wochen nicht nur füllst mit Wissen, und auch wenn das heute ein bisschen trocken war, Vater, schenk uns Leidenschaft für den Heiligen Geist. Schenk uns eine Hingabe an die Person des Heiligen Geistes, dass wir das nicht abhaken wie irgendwie, ach ja, noch ein bisschen theologisches Wissen, sondern dass wir dem Feuer und diesem Feuer Gottes, was du bist, der Salbung Gottes, dass wir das begehren und dass wir das Gebot von Paulus erfüllen können. Werdet voller Geist, beständig gefüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Herr, wir wollen in dieser Abhängigkeit leben, in dieser Hingabe leben. Und so danke ich dir, dass du uns lehren wirst, auch in Zukunft. In Jesu Namen. Amen. Und schmal.